Hier ist literaturlaunch.eu. Heute im Gespräch mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter, einer Persönlichkeit, die mich wirklich richtig gut durch Corona gebracht hat. Also, dass ich ohne größeren Schaden das Ganze überlebt habe, ist, glaube ich, ihm zu verdanken. Denn ansonsten hätte ich, glaube ich, noch an die flache Erde oder an Friedensbäume geglaubt. Er hat das Buch geschrieben, Oststolz, und meine Frage, die ich mir gleich am Anfang, gestellt habe, war, wie kam es und wann kam es zu der Idee des Buches Oststolz und warum Oststolz?
Erstmal danke, dass ich hier sein darf, und vielen lieben Dank, dass ich tatsächlich dann irgendwie eine positive Rolle spielen konnte in einer relativ dunklen Zeit. Das Feedback höre ich natürlich sehr gerne, zumal ich mich ja auch sehr viel mit sehr düsteren Themen auseinandersetze und das nicht immer sehr erbaulich ist. Also freut mich, dass es dann trotz dessen, dass es doch oftmals sehr deprimierend ist, wenn man sich dann so genauer mal umschaut in Diskursen und in Problemen der Welt, dass es dann trotzdem erbauliche Effekte auf die Zuschauer hat. Das freut mich, das zu hören. Wie kam es, wir starten sofort gleich rein hier. Wie kam es zu der Idee? Ganz ehrlich, gar nicht. Es war überhaupt gar nicht meine Idee. Ich mache ja meine Videos und ich habe irgendwann angefangen, mich konkreter mit meinem Ostsein auseinanderzusetzen und mit den systematischen Problemen, die es halt hier im Osten so gibt. Und da habe ich dann das erste Video dazu gemacht. Ich dachte, ja, die Zusammenhänge sind bekannt. Wird ja jetzt vermutlich keinen interessieren, und plötzlich kam dieses Video super gut an und Leute haben geschrieben, na endlich sagt's mal einer, und ich so, okay, offensichtlich gibt's Redebedarf. Und irgendwann meldete sich dann der Knauer Verlag bei mir und die haben so gemeint, naja, wie sieht's denn aus, willst du das nicht mal als Buch machen? Und ich so, nee, also wieso ich? Ja, also ich bin ja noch nicht mal in der DDR geboren, was soll ich denn jetzt ein Ostbuch schreiben? Ja, da kam natürlich nicht viel Idee mit, sondern na, mach doch mal irgendwie ein Buch so Osten. So. Und da habe ich das abgelehnt. Und dann zogen die Monate ins Land. Und dann habe ich noch einen weiteren Beitrag zum Thema Osten gemacht. Und konkret ging es da vor allen Dingen um die Entwicklung strukturell benachteiligter Räume, also in dem Sinne abgehängte Räume. Ich bin da über eine ganz spannende Studie gestolpert. Und ein Nebensatz in dieser Studie war, es ist tatsächlich relevanter, wie man auf die Zukunft blickt, also ob es eine positive Zukunftsperspektive gibt oder eben eine negative Perspektive, wie man sich beispielsweise politisch entscheidet und wie man seinen eigenen Raum wahrnimmt. Also selbst wenn man in einem ländlichen, abgehängten, also im Sinne von Infrastruktur, im Sinne von Mitbestimmung an der Gesellschaft, in einem abgehängten Raum sich befindet, kann man den durchaus als positiv wahrnehmen, wenn man eine positive Zukunftsprognose hat. Also der Unterschied zwischen, um das mal plastisch zu machen, ich gucke aufs Feld und sage, ach, die Ruhe, schön hier. Oder ich gucke aufs Feld und denke mir, scheiße, hier liegt der Hund begraben. So, das ist quasi der mentale Unterschied. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte so, warte mal, vielleicht doch. Und dann pochte dann auch noch so in meinem Kopf, naja, vielleicht für diese Generation, der man eben nicht vorwerfen kann, dass sie irgendwie DDR indoktriniert sind, die sie irgendwie durch ihr Upbringing, wie man so schön sagt, beeinflusst sind. Ich meine, wir sind halt westsozialisiert und trotzdem ist irgendwas anders, und immer mehr junge Menschen, 30 abwärts ja eigentlich oder 35 abwärts, bekennen sich mehr zum Osten. Irgendwas muss doch da jetzt im Busch sein. Lasst uns das doch mal herausfinden. Und dann dachte ich mir noch zusätzlich, ich habe ja auch sehr viel von dieser in Anführungszeichen Ostliteratur gelesen, wie wäre es denn mal mit dem Versuch, eine Mischung zu machen zwischen diesen soziologischen Studien und Statistiken etc. pp., wie jetzt ein Mao oder ein Kowalczuk, und das erlebbar zu machen an einem völlig durchschnittlichen Typen vom Land, genau wie mich, vom Land. Zusätzlich einer, der halt viel zugesehen hat und weniger der Akteur war. Ne? Ich war immer so ein bisschen randständig wegen meiner Behinderung irgendwo auch und weil mein Jahrgang halt auch sehr geburtenschwach war. Und dementsprechend war ich immer schon so der Beobachter und dachte mir, na, lass doch das alles verbinden und mal gucken, was rauskommt. Und dann habe ich eigentlich echt am Stück durchgeschrieben, muss ich sagen. Das war dann so ein, ja. Und so war die Genese.
Ich hatte so teilweise das Gefühl, dass du ja, wie soll ich sagen, aufgrund deiner Behinderung, also wegen einem Auge, so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehst. Also nicht jetzt weg oder sonst irgendwas, sondern schon irgendwo mittendrin, aber halt am Rande der Gesellschaft. Und ist es deswegen vielleicht auch, wie soll ich sagen, einfacher gewesen, dieses Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast? Und ja, wo siehst du so deine...
Sehr gut.
Ja, so die Besonderheiten.
Da möchte ich an dieser Stelle aber auch sagen, also ich bin nicht sozial benachteiligt und ich stehe auch nicht an einem Rand im Sinne vom Rande der Gesellschaft. Das habe ich auch in dem Buch sehr klar gemacht. Ich habe das drumherum erlebt so und beschreibe das, was quasi Normalität war um mich herum, ne? Wo man dann aus der Normalität heraus dann auch sehr schnell gesagt hat, hier die Person hat es nicht geschafft, naja, das sind sowieso Assis, so nach dem Motto, weil da dieses Verständnis für diese Systematik der Probleme auch nicht da ist. Und das eben ein Prozess ist, der kommen musste erst und der sich auch entwickeln musste. Und von außen und mit Distanz betrachtet, man das auch alles sehr viel mehr verstehen kann und auch die Struggle, die da existiert haben in der Gesellschaft. Genau. Aber Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht schon wieder an deine Frage rein. Entschuldigung, ich bin schon im Laberfläche gewesen.
Ja, das mit dem Laberflash, also wenn das irgendjemand kennt, dann eindeutig ich, also weil normalerweise, ne, komme ich von München zum Stöckchen und dann wieder zurück. Und ja, dementsprechend. Ich habe ja dieses Buch deswegen als Rezensionsexemplar angefragt gehabt, weil du ja bei einem Video gesagt hattest, oh, hier, ich habe keine Lesung in Westdeutschland. Und das fand ich irgendwie so erschreckend. Das fand ich, ja, so komisch. Und dabei ist es ein Buch, was ja in der DDR, also in der Ostdeutschland mehr oder weniger, ja, spielt, aber auf dem gleichen Moment, aber auf viele ländliche Regionen in, ja, Europa, weltweit eigentlich, ja, herunterzubrechen ist. Und es ist einfach so spannend, das Ganze so zu lesen, zu erleben. Und ich habe das wirklich in den letzten Tagen, habe ich 100, 150 Seiten einfach weggesuchtet. Und je mehr ich von diesem Buch gelesen habe, desto mehr habe ich verstanden. Mhm. Und habe auch verstanden, wo du hin möchtest. Und ich habe mich nicht mehr, ich fand den Titel vielleicht ein bisschen falsch gewählt, aber ansonsten ist es ein Buch, was wirklich für Wessis und Ossis gleichermaßen ist.
Ich habe, also du hast es ja Faust aufs Auge quasi gerade beschrieben. Dieser Titel ist, ich habe den Titel ja strategisch gewählt, weil ich gedacht habe, der kitzelt die Leute vielleicht. Aber offensichtlich bin ich da ein Stück zu weit gegangen, weil im Grunde hat dieses Buch, wie auch meine Videos, einen Plot-Twist. Also du gehst mit einer gewissen Erwartung rein und dann bekommst du, wie du jetzt gesagt hast, du hast es dann die letzten 150 Seiten weggesuchtet. Ich führe sozusagen den Leser, der eine Erwartung hat, an das Thema ran, bestätige erstmal seine Erwartung und dann wird klar, Momentchen mal, das ist ja gar kein Osterklärbuch. Es geht ja gar nicht um das, was man jetzt erwartet, wenn man Oststolz auf den Titel liest. Es geht natürlich um Ostdeutschland irgendwie, aber es geht eigentlich um das, wie es in Ostdeutschland auch ist, wie es aber woanders auch ist, in ländlichen Räumen, in deindustrialisierten Räumen, in Räumen mit geringer Resilienz beispielsweise. Und ich glaube, ich habe da rein strategisch den Fehler gemacht, zu denken, ich kann mit dem Titel rausgehen, die Leute werden sich die Zeit nehmen und sich dem Buch nähern und es dann selber rausfinden. Vielleicht hätte ich dann einen anderen Titel wählen müssen. Und deswegen ist das aus Seiten des Westens einfach nicht passiert.
Ja, für mich ist es halt einfach auch immer wieder so dieses Thema, dass ich manchmal glaube, dass der Osten und der Westen, dass man diese Wiedervereinigung einfach wesentlich besser hätte meistern können. Und dass man versucht hat, einfach nicht aus beiden Staaten das Beste rauszuholen, sondern mehr oder weniger, dass man gesagt hat, der Westen hat einfach mal gewonnen. Und ja, das ist ja nicht so der Fall.
Ich finde diese, also die Überzeugung einfach ziemlich krass, dass nach 40 Jahren eine so fundamentale kulturelle Veränderung hat stattfinden sollen, dass man von zwei völlig anderen Welten spricht. Also dass man sozusagen diesen kulturellen Unterbau, der da über Jahrhunderte oder Jahrtausende in den deutschen Landen sozusagen entstanden ist, die ja die meiste Zeit eh getrennt waren, ja, in Fürstentümer und in diesem Flickenteppich, dass das plötzlich so einen Unterschied gebaut haben soll, dass man da nicht wieder zusammenfinden kann. Und jetzt noch, 35 Jahre nachdem es vorbei ist, ne, also es ist ja fast so lange vorbei, wie es überhaupt war, immer noch ein Thema ist. So, aber also dieser kulturelle Aspekt, dieses, dass man von der Mentalität so völlig anders sein soll, nur wegen dieses räumlichen Grundes, ne? Und dass dieser sozioökonomische Hintergrund dann aber nie das Thema ist. Ja, es geht dann immer nur um Jammer-Ossis, blablablub, aber nicht, was treibt denn die Leute dazu, sich anders zu verhalten in manchen Situationen?
Dabei haben wir doch alle, also die wir zur selben Zeit mehr oder weniger groß geworden sind, dieselben, ja, Ideen, oder wir sind mehr oder weniger ja gleich, weil wer weiß nicht von uns, wie so eine Hand, also Cineminis einfach schmeckt.
Tja, das, wir sind nach der Wende halt alle gleich sozialisiert worden, hier drüben, so, ne? Es ist
ja, natürlich sind wir alle ähnlich sozialisiert. Also wir haben ja dieselben Fernsehsendungen, wir haben dieselben Zeitungen, wir haben dieselben Probleme mit dem Internet oder. Und wir sind im Endeffekt ähnlich sozialisiert. Und die Thematik ist dann einfach die, dass, ja, was mir aufgefallen ist bei dem Buch, dass du die Fakten genannt hast, dass die Demokratie im Osten sogar noch als wesentlich größeres Gut angesehen wird wie im Westen. Und das fand ich total spannend und total faszinierend, weil damit habe ich jetzt absolut nicht so richtig gerechnet. Und es ist eher eine, ich würde sagen, Politikverdrossenheit, weil man sich nicht gehört fühlt, so von den Herren im Bundestag.
Ja, und das ist ja im Westen, ne, da gibt's ja nun die Statistik, die ich da auch zitiere, dass der Verlust und das Vertrauen der aktuellen Demokratie ist ja im Westen ähnlich gravierend. Und auch im Westen sagen Leute, wir sind trotzdem ja für die Demokratie. Das stellen sie nicht in Frage. Die Frage ist, fühlt man sich repräsentiert durch das System, wie es aktuell ist? Und inwieweit fühlt man sich auch gehört und mit seinen Problemen ernst genommen? Und ich kann es super nachvollziehen, dass die Menschen im ländlichen Sachsen-Anhalt beispielsweise sagen, so, also ich kann ja jetzt nur für den Raum sprechen, dass die sagen, naja, nee, ich fühle mich nicht repräsentiert, weil wann war denn mal jemand hier überhaupt? So, alleine diese Frage. Ich habe meine ganze Jugend, habe ich nicht einen Politiker gesehen in meiner Heimat.
Das ist ja auch etwas, was mich vollkommen irritiert hat, aber das ist ja auch, ich glaube, die Leute oder die Politiker sollten einfach mehr nahbar sein. Sie sollten mehr, ja, vor Ort sein, mehr sich zeigen und ja auch mal klare Kante zeigen. Und dass dadurch mehr oder weniger auch die AfD immer mehr und immer mehr in den Vordergrund rückt, weil sie einfach auch, ja, vor Ort ist, weil sie so habe ich das verstanden, diesen Raum auch besetzt. Wie meinst du das, Alex?
Also ich weiß natürlich nicht, wie das bei euch ist, aber das Fehlen wurde auch dadurch erstmal so richtig deutlich, dass in dem Moment, als die AfD dann immer mehr an Fahrt aufnahm, dass die plötzlich präsent war. Also in Personam, aber auch mit Büros und so weiter und so fort. Also, dass die einfach dort war. Und das war eigentlich, also es war sehr easy, diesen luftleeren Raum einfach zu übernehmen, weil der vorher von niemandem so richtig verteidigt worden ist.
Bei uns ist es einfach so, dass der Kollege von der SPD sein Büro am Marktplatz hat und bei der CDU und der Linken, naja, keine Ahnung.
Boah. Ja, aber ich meine, wenn man sich jetzt so die Bundespolitik anguckt, zweifle ich auch schon wieder, weil wenn man Nahbarkeit zeigt, dann wird man aus der Politik gejagt. Und wenn man einen Skandal nach dem anderen, Mauscheleien und in dem Sinne, in jedem anderen Land wird es Korruption heißen, betreibt, dann kann man sich an seinem Posten festklammern. Also da komme ich dann selbst in Zweifel und frage mich, wie kann denn das sein, wenn man ja eigentlich, wie du und ich jetzt übereinstimmt, dass es Politiker braucht, die menschlich sind, aber die am Ende gewinnen, sind die besonders unmenschlich.
Ja. Das liegt einfach immer daran, weil diejenigen, die laut sind, am meisten gehört werden. Ich habe ja auch meine Erfahrungen, ich habe ja auch schon mal ein bisschen in Halle gearbeitet und hab dort auch einige Leute kennengelernt, die ich sehr geschätzt habe.
Saale oder Westfalen?
Ja, das war eindeutig in Halle an der Saale. Das war im Saalepark. Ja, und dementsprechend.
Also nicht ganz in Halle, aber ein Stückchen weiter.
Mhm. Ich habe da im Saalepark halt gearbeitet. Und ich habe ja 14 Jahre lang Buchhandel gearbeitet und bei Horten. Und da gab es auch einen Horten im Saalepark. Und da habe ich dann mit den Leuten im Radio da gearbeitet haben, zusammen den Laden eingeräumt oder mit anderen Leuten auch aus verschiedenen Filialen. Und wir haben dann da abends zusammengesessen und haben ein Bier getrunken oder mehrere Bier. Nacht und da war richtig Feuer in den Augen. Und ja, ein paar Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen, natürlich Zufall dann auch teilweise wieder getroffen. Und da war dieses Feuer, was in den Augen damals war, überhaupt nicht mehr vorhanden. Und das war erschreckend.
Ja. Also, das ist sehr spannend, dass du das so spiegeln kannst. Saalepark, also das war ja für uns so ein Ding, das ist quasi, um es kurz zu erklären, so eine Art Shoppingcenter auf der grünen Wiese, was damals dann gebaut worden ist und was für eigentlich die ganze Region so, ja, selbst für meine, ne, südlich von Halle, aber auch die Leute aus Halle und bis hin nach Leipzig irgendwie so ein bisschen ein Anlaufpunkt war. Am Wochenende hat man sich da getroffen und ist da quasi so ein bisschen in die Shopping Mall gegangen. Damals war das noch nicht überdacht, ne? Das war noch wie so eine Kolonnaden. Es waren noch so Kolonnaden. Später haben sie es dann überdacht und noch größer gemacht und jetzt heißt es nur, weil Event ist. Und egal, war damals auf jeden Fall so ein Kulminationspunkt und auch das Gefühl, dass man irgendwie das vorangeht. Schon irgendwie. Ne? Es war plötzlich, es gab da irgendwas und man konnte dort Sachen kaufen, die man vorher nicht kaufen konnte und das an einem Ort und irgendwie war es so ein bisschen Amerika-Feeling. Und klar, und mein Vater, wie gesagt, das war auch so ein starker Moment für mich, als er zu mir gesagt hat, naja, man denkt sich halt, wäre ich mal doch in den Westen gegangen. Irgendwie habe ich aufs falsche Pferd gesetzt am Ende jetzt so. Ne? Der ist kurz vor der Pensionierung, der ist jetzt 60, so ein paar Jährchen muss er noch, aber es ist halt, Großteil seines Arbeitslebens liegt hinter ihm. Und wenn das jetzt das Fazit ist, so, Scheiße gebaut, das wird jetzt eh nicht mehr besser. Was soll da noch kommen, ja? Und was ist das vor allem für eine Perspektive auf das eigene Leben? Zu sagen, naja, man ist gescheitert, weil man hat die falsche Entscheidung getroffen aus Liebe zur Heimat und weil man sich gedacht hat, man kann jetzt hier was reißen. Und das ist das, was hier gerade umgeht, diese bittere Enttäuschung zu sagen, na jetzt zeigt sich's endgültig, das war's halt.
Ja, aber das ist halt einfach auch erschreckend, dass das alles schon sich ja so früh, mehr oder weniger relativ früh auch abgezeichnet hat und halt jetzt auch bei deinem Vater schon immer prägnanter und immer, ja, sich immer mehr zeigt, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist bei der ganzen Schoße. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass Leute aus Gotha mir einiges über Bücher erklärt haben, finde ich einfach wichtig.
Ja, das ist dann ja auch schon 20 Jahre her, ne? Genau, ne? Also dementsprechend.
Ja, aber was mich noch mehr erschreckt hat, war ja einfach diese Tatsache, dass anhand deiner Mutter jetzt zum Beispiel, dass da jetzt dass sie ihr Studium, also ihr Grundschullehramt nicht anerkannt bekommen hat. Aus irgendwelchen Gründen, als wäre es so viel schlimmer, das ganze Studium im Osten gemacht zu haben, anstatt im Westen. Und als wäre das alles immer so viel besser.
Da kann ich dir sagen, das war halt ein spezieller Studiengang, den du ab der 10. Klasse beginnst. Also du machst quasi nicht 12 Jahre, sondern du machst 10 Jahre und dann hast du dieses Studium direkt quasi anschließend an die 10. Klasse. Und das hat, also ne, Studium ohne 12 Jahre in die Schule zu gehen, das war halt in Deutschland, das ging so nicht. Deswegen haben sie diesen Abschluss nicht anerkannt, zumindest in der Zeit, wo es grundsätzlich schon einen Überschuss an Lehrern gab. Und das ist dann irgendwann vor 10 Jahren oder irgendwas in der Dreh, haben sie es dann irgendwann gesagt, so, wir haben jetzt so eine große Krise, naja, Herrgott, dann kommen halt, dann könnt ihr dann halt doch noch in den Schuldienst kommen. Aber das war dann halt auch einfach zu spät. Du kannst nicht mit 50 dann nochmal sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück. So, das funktioniert nicht. Und tatsächlich war das so, die im Schuldienst geblieben sind, die konnten auch durcharbeiten. Das hat funktioniert, die wurden übernommen. Bei meiner Mama war es ja aber so, sie hat ja dann 1994 gesagt, so, ich muss jetzt den Regierungsbezirk wechseln, weil sie mit meinem Vater zusammengezogen ist. Und dann war es ja so, dass sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben musste, weil der Regierungsbezirksleiter da gesagt hat, hier schaffen Sie sich erstmal ein Kind an und wenn dann sozusagen der Geburtenknick durch ist, dann wird es auch wieder gut. Aber der Geburtenknick war halt nicht vorbei. Es war halt einfach...
Ich hatte schon stark das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr wenig wird.
Naja, es war schon sehr... sehr wenig zu dem Zeitpunkt.
Und je weniger Menschen irgendwo sind, desto, ja, wie soll ich sagen, desto einsamer wird es eigentlich auch. Und ja, aber ich war auch mal irgendwann eine längere Zeit aus Mittelhessen weg und, was soll ich sagen, irgendwann hatte ich so einen starken Phantomschmerz, dass ich wieder zurück wollte. Die Frage, die ich mir dann einfach stelle, ist, warum flüchten denn auch immer mehr Menschen aus dem Osten? Es ist für mich einfach schlimm, das auszusprechen. Was ist ja so? Warum ist es so? Warum kommen die nicht wieder zurück?
Also ich war jetzt noch nicht so lange weg, dass ich diesen Phantomschmerz entwickelt hätte, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Ich bin doch immer wieder hier verankert und verwurzelt. Ich glaube, die Erklärung ist, dass die Gemeinschaft fehlt. Ich glaube, du wohnst dort, wo du dich heimisch fühlst. Und Heim bedeutet auch die Menschen um dich herum. Und die Räume hier sind vor allen Dingen durch Schrumpfung einfach auch sehr leer. Auch wenn es schön ist beispielsweise, fehlt dann oftmals vielleicht dann dieses Netz an Vereinen beispielsweise. Wir haben relativ wenig Vereine mittlerweile. An Sportclubs, an Restaurants, an Abendgestaltungsmöglichkeiten etc. etc. Also, dass du halt etwas machen kannst, das du an einem anderen vergleichbaren Ort im Westen machen kannst, weil die Bevölkerungsverteilung so viel dichter ist. Ne? Wir sind auf dem, ich hatte es, glaube ich, im Buch geschrieben, ich kriege jetzt die konkrete Zahl nicht mehr im Kopf, wie es war. Ich glaube, wir sind auf dem Bevölkerungslevel von, was war es, 1910 wieder und das Bevölkerungslevel im Westen hat sich verdoppelt seitdem. Also im Osten ist quasi Kaiserzeit und hier ist einfach das Doppelte im Westen. Und dementsprechend ist es da halt schwierig, in ein lebendiges Umfeld zu kommen. Und durch dieses fehlende lebendige Umfeld gibt es dann halt auch relativ wenige Jobs in den Branchen, die sich Leute vielleicht wünschen. Auf der anderen Seite gibt es ja Remote Work. Also man könnte ja vor allen Dingen in Orten, die dann infrastrukturell angeschlossen sind, könnte man ja auch vom Land hier im Osten arbeiten. Und da kommt dann jetzt wieder der Punkt hinzu, naja, die Presse ist halt einfach die letzten 35 Jahre immer schlecht gewesen. Also wer hat denn im Westen Bock, nach Dunkeldeutschland zu ziehen? So, das ist ja ein Wort, das immer noch verwendet wird. Ne?
Ja, und das finde ich einfach so richtig schlimm. Dass so etwas immer noch verwendet wird, dass so etwas immer noch Thema ist überhaupt. Also das ist so erschreckend für mich. Dabei habe ich zum Beispiel, ich habe so viele nette Leute kennengelernt. Ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, die kam aus Gotha und die hat mir wirklich, wie gesagt, ja, die hat mir so viel beigebracht. Die hat mehr Wissen gehabt wie alle anderen zusammen. Ne? Und die hat einen Humor, einen feinen Humor. Und das ist ja immer und überall, dass wir das Ganze so erleben.
Wunderschöne Residenzstadt, ja.
Und es gibt da wirklich so schöne Städte, ja, wie zum Beispiel die Residenzstadt Gotha oder, also, es ist vollkommen egal. Es sind so tolle Menschen da, die da wirklich arbeiten und die sich da Mühe geben. Und ja.
Aber überleg mal, dass wir das hier nochmal erwähnen müssen, ne? So, also dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Dass man sagen muss, ja, aber da leben ja wirklich tolle Leute und da ist es ja wirklich toll. Ja, ist ja, ne, ist ja eigentlich klar. So.
Aber das ist ja, was mich auch so unwahrscheinlich ansteuert, was mich so erstaunt hat, war, dass es nur noch eine Zeitung im Osten gibt, die wirklich ostdeutsch ist und alles andere ist mehr oder weniger dieselben vier Verlage. Und das ist so erschreckend, weil du, wenn die eine Perspektive nicht mehr wahrgenommen wird, dann ist es ja, ist doch schlimm. Also, wenn immer nur Wessi-Themen und das ist doch dann ganz klar, dass der Osten irgendwann sagt, also wir werden nicht mehr ernst genommen. Und ja, und im Westen wird es ja auch nicht viel besser. Mhm. Ja, oder etwa doch?
Es sind ja überraschenderweise dieselben. Also von daher, selbes Problem.
Ja, es sind wirklich dieselben Zeitungsverlage und das macht das Ganze doch so unwahrscheinlich bescheiden. Also wenn wir nur noch denselben Einheitsbrei, und dann ist es natürlich auch klar, dass die Journalisten immer nur dasselbe schreiben. Oder etwa nicht?
Es ist tatsächlich noch perfider eigentlich. Im Osten, wir neigen ja dann dazu zu sagen, hier, dann sitzen da Wessis und die schreiben über Wessi-Themen. Ich möchte das westdeutschen Redakteuren oder Journalisten, möchte ich das gar nicht unterstellen, dass die sowas absichtlich machen oder so, ne, dass die absichtlich die Perspektive. Du wächst irgendwo auf, du hast deine Erfahrung, deine Familie, dein Umfeld. Es gibt keinen objektiven Text, das gibt's nicht. So, und zu tun als, genau, und so zu tun, als ob Journalismus objektiv sein könnte, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil du bist ein Mensch und du hast eine Perspektive von der Wiege her mitbekommen. Und dementsprechend hast du die Art und Weise, die Welt zu sehen, die anders ist als die, die beispielsweise stattfindet, wenn du im Osten aufgewachsen bist, bis zu einem gewissen Grad. Ich habe ja in dem Buch auch dargelegt, wo die Ähnlichkeiten sind. Aber deswegen wird, wenn du über den Osten schreibst, wird es immer anders sein, als wenn jemand aus dem Osten über den Osten schreibt. Und alleine dadurch, dass es eben so wenig auch Netzwerk gab im Osten, gab es weniger Journalisten im Osten, die dort was hätten veröffentlichen können, weil eben ja auch diese ganzen Verlage nicht ostdeutsch waren. Das ist so ein System, das sich einfach selbst so kreiert hat und selbst erhalten hat und dadurch einfach so diese systematische Unterscheidung einfach entstanden ist. Ne? Ich kenne beispielsweise in meinem Umfeld keinen einzigen Menschen, der Journalist ist. Also kein ostdeutscher Mensch, den ich in meinem persönlichen Umfeld habe, ist Journalist. Das ist ein Berufsstand, den gibt's gar nicht für mich. So, den bin ich dann irgendwann im Zuge meiner Arbeit begegnet und zwar immer Westdeutsche. Bis jetzt natürlich jetzt im Verlauf der letzten Jahre, aber das ist dann erst durch meine Arbeit entstanden, weil ich viel dann außerhalb des Ostens unterwegs war, weil ich in der Öffentlichkeit gearbeitet habe. Aber bis zu dem Zeitpunkt kannte ich keinen Journalisten. Also war es für mich auch schwierig zu sagen, boah, ich habe Bock, Journalist zu werden.
Ja, aber man hat ja auch keine Vorbilder, niemanden, den man mal fragen kann, den man mal irgendetwas, der einem irgendwas beibringt. Ja. Und dann stellt man sich die Frage, wie mache ich irgendwas?
Wie mache ich irgendwas? Ich habe das mit 16 in mein Tagebuch geschrieben. Ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht, wie ich irgendwas mache. Ich habe das wirklich literally so reingeschrieben. Ich war sowas von lost, wie man heute so schön sagt. Und das, ne, wenn du die Energie hast, auch nicht weißt, wohin, das ist so quälend.
Ich glaube aber auch einfach, dass es wirklich vielen Menschen im Osten auch so geht, dass sie einfach nicht wissen, wo sie hin sollen. Und ich habe mir dann auch öfters so die Frage gestellt, hätte man das nicht alles viel besser machen können? Mhm. Also im Nachhinein ist es natürlich wirklich einfach zu sagen, aber kann man nicht vielleicht doch das ein oder andere besser aus dem, ja, besser rausziehen aus diesem, aus dieser Thematik? Und hätte man nicht einige Dinge, die im Osten besser gelaufen sind, wie im Westen, einfach übernehmen können? Einfach ein offeneres, ein, ja, dann hätte man vielleicht gemeinsam blühende Landschaften auch entwickeln können. Man hat einfach, wie soll ich mich ausdrücken, man hat einfach den Westdeutschland über Ostdeutschland rübergestülpt und hat einfach den anderen, das andere Land einfach vergessen. So einfach so blopp. Und das kann irgendwie nicht funktionieren.
Ja, man hätte, also dieses partnerschaftliche Zusammengehen, ne, dass das nicht möglich war, das ist schon krass. Also, weil man voneinander, von diesen unterschiedlichen Wegen ja vielleicht was hätte lernen können. Aber es war ja zusätzlich zu dem ja auch dieser Systemkampf. Und es ging ja darum, dass man den Kampf gegen das andere System gewinnen will. So, ne, der Westen gegen den Osten, und der Westen triumphiert final und unterwirft den Osten unter sich. Der Kapitalismus gewinnt. Und aus diesem Denken ist man da, glaube ich, lange nicht rausgekommen.
Ja, das ist ja für mich so ein Thema sowieso. Weil wir haben, glaube ich, auch viele Sachen einfach nicht mitbekommen, die im Osten so abgelaufen sind. Wenn ich da zum Beispiel an diese, ja, an diese Story über Bitterfeld, dass sie wirklich kurz davor waren, in die Luft gesprengt zu werden, das war wirklich für mich total erschreckend. Mehr oder weniger.
Naja, das ist ja so ein bisschen Familienfolklore. Und aktuell ist es so, meine Großeltern, die sind jetzt auch alle über 80, und dann fangen sie alle nochmal an, ihre Geschichten zu erzählen, auch die Geschichten zu erzählen, die sie vorher noch nicht so erzählt haben, aus irgendwelchen Gründen, weil sie denken, oh, das ist jetzt bestimmt mein letztes Weihnachten, jetzt muss ich nochmal beim Gansessen, muss ich nochmal alles raushauen. Aber die Geschichte ist tatsächlich echt Familienfolklore, weil wir natürlich viel über Bitterfeld gesprochen haben und über das Aufwachsen dort. Und meine Mama auch immer eine Apologetin war, die positiven Seiten hervorzuheben. Was ich immer paradox fand, aber also ich finde, das ist ein guter Beweis dafür, dass man das, wo man aufwächst, für die Normalität hält. Und jeder eine schöne Kindheit haben kann, auch wenn er aus Bitterfeld kommt, aber in einem liebenden Elternhaus beispielsweise aufwächst. Und wenn die anderen Faktoren normal sind beispielsweise. Und dann ist es normal, dass man mal schnell das Fenster zumachen muss, weil gerade wieder Chlorgas ausgetreten ist. Oder dann ist es normal, wenn mitten im Sommer die Dächer weiß sind, weil nachts hat man die Filter wieder aufgelassen, wenn keiner richtig hinguckt, weil man da sparen wollte. Und so weiter und so fort. Also dass man gewisse Ecken in der Umgebung meiden muss, weil wenn man da daneben tritt, dann vergiftet man sich, weil da die ganzen Abwässer eingeleitet werden. Ne? Silbersee ist ja da auch ein Begriff. Und es war ja nicht nur Bitterfeld, das ist ja der Punkt. Bitterfeld ist ja zum Symbol dessen geworden, für die verseuchteste Stadt Europas. Ich kann nicht mal sagen, ob das überhaupt wirklich hundertprozentig bewiesen ist, dass es die war, oder ob es halt eine von vielen war, die da um den Thron da gestritten haben. Grundsätzlich, die DDR hat halt extrem viel, vor allen Dingen in der späteren Zeit, auf Verschleiß gefahren, weil einfach kein Geld mehr da war und weil in dieser Art der Gesellschaftsführung auch ein Fortschritt irgendwie auch nicht möglich war. Ne? Also ich weiß nicht, ob es am Sozialismus lag oder einfach an dem wirtschaftlichen Zusammenhang, der da allem die Luft abgeschnürt hat, gerade nach der Ölkrise. Bis zum Beginn der 70er lief es ja eigentlich irgendwie. Das ging ja noch. Also woran es auch immer gelegen haben mag, man kann trotzdem in diesem Kontext eine gute Kindheit haben. Man kann gute Erinnerung daran haben, und wenn einem dann erzählt wird, das geht ja gar nicht und du bist ja in einem Unrechtsstaat aufgewachsen, also musst du das ja quasi ab jetzt alles ablehnen, was damals passiert ist. Na, was glaubt man denn, was man da produziert? Also kannst du auch einem Menschen nicht sagen, deine Kindheit war übrigens problembelastet. Distanziere dich bitte von dir selbst. So.
Ja, aber das klappt nicht. Man kann nicht sich einfach von sich selber distanzieren. Das klappt doch wirklich. Also wie soll das funktionieren? Wie kann man, wenn man immer nur gesagt bekommt, das war scheiße, dein früheres Leben war kacke. Das ist doch scheiße. Und das meine ich so. Und es geht immer darum, dass man ja als Mensch geliebt, geschätzt und geachtet wird, ja, und dass man sich ja geborgen fühlt, sicher fühlt in der Familie. Nur so kann man, egal wie das Leben gerade ist, ja, etwas anderes entwickeln, etwas, ja, etwas entstehen lassen, etwas, ja.
Das ist alles am Ende, glaube ich. Deswegen meinte ich gerade, ne? Also selbst wenn die anderen Zusammenhänge vielleicht nicht für dich sprechen, kann dieser Rückhalt und auch dieses Gefühl von Geborgenheit, das kann nichts anderes ersetzen, ja. Und das kann wahnsinnig viel gut machen, was ansonsten schief läuft. Und ohne diesen Kontext wäre vermutlich aus mir also deutlich weniger geworden und vermutlich auch ein anderer Mensch, so mit vielleicht Eigenschaften, die ich nicht so schätzen würde jetzt, als der Mensch, der ich jetzt bin.
Ja, bei meiner Schwester und mir zum Beispiel, da war es immer so, bei mir war viel Zeit da, also man hat viel mehr mit mir gespielt, man hat mehr Zeit mit mir verbracht, und bei meiner Schwester, die hat mehr Geld gehabt, also da die neuesten Klamotten, die neuesten Spielsachen, die neuesten was weiß ich was. Und jeder von uns war auf den anderen eifersüchtig, weil meine Schwester hätte es gerne gehabt, dass meine Eltern mehr Quality Time, also mehr Zeit mit ihr verbringen, mehr mit ihr spielen, mehr ihr vorlesen. Und ich habe mir gewünscht, ach scheiße, warum war das eigentlich bei mir nicht möglich, dass ich die und die Klamotten gekriegt habe? Ich hätte das auch gerne gehabt. Und so ist es.
Wahnsinn, was alleine so eine Geschwisterbeziehung so ausmacht, ne? Was da alles drauf einwirkt und wie das auch die einzelnen Geschwister beeinflusst irgendwie als Menschen.
Ja, bei mir wurde wesentlich weniger kontrolliert. Ich habe viel mehr Sachen angestellt, und ja, meine Schwester, dadurch, dass meine Eltern immer irgendwie in der Nähe waren und ja, Handy war da und so weiter und so fort. Da war dann schon irgendwie mehr Kontrolle. Und
schon alleine, ich meine, die Erfahrung, die die Eltern mit dem ersten Kind hatten, führen ja zu einem anderen, zu einer anderen Art, mit dem nächsten Kind umzugehen. Ja, man ist bei manchen Sachen entspannter und bei manchen Sachen ist man vielleicht unentspannter, als man es beim ersten Mal war. Ne?
Ja, bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich einfach viel mehr, ich habe wirklich Sachen eingestellt, wo andere Leute wirklich sagen, ey, sag mal, das kann jetzt sein. Aber es war einfach so, und es war eine andere Zeit und es war einfach schon schöner.
Und das hast du alles ausgenutzt und deswegen mussten sie den Gürtel dann enger schnallen.
Ja, aber du lebst ja auch mehr oder weniger deinen Traum. Also was du machst Festivals organisiert, du hast alles Mögliche gemacht, du hast einen gut funktionierenden YouTube-Kanal, du hast, ja, ist es dein Traum? Ist es das, was du immer machen wolltest? Oder wie kann ich das sehen? Oder wie sollte man das sehen?
Das ist eine gute Frage, weil es ist eigentlich gar nicht mein Traum. Also das, was ich gerade mache, ist einfach passiert. Meine Philosophie ist eigentlich eher so, ich bin ja nicht gläubig. So. Also für mich gibt es hier keinen großen Plan, der dahinter steckt. Und das klingt für Menschen, die gläubig sind, immer so ganz furchtbar, weil man sich dann denkt, oh Gott, dann ist das Leben ja völlig sinnlos. Stimmt nicht. Also ich sehe das Leben eher so wie so ein Spiel, was ist vergleichbar mit so einem Handyspiel. Ich mache einfach was und klicke weiter da drauf rum und gucke, was dabei rauskommt und gucke, wie, wo sich das hin entwickelt und welche Abzweigungen das nimmt, was die nächste Quest ist und finde das einfach wahnsinnig spannend. So, das ist so der Punkt. Ich gucke einfach, was geht und in welche Richtung das passiert und ob ich einfach mal ein Buch releasen kann und das irgendwer liest. Die Mission hat funktioniert so, dann habe ich ein Festival gemacht und ich dachte, ich guck mal, funktioniert. Ja, funktioniert. Naja, meine Güte. So, und das ist einfach wahnsinnig spannend und mich hält da nichts. Aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwie als Jugendlicher mir dachte, oh, ich will unbedingt ein Festival haben oder ich will unbedingt jetzt YouTube-Star werden oder so. Das sind alles Sachen, da habe ich gar nicht so dran geglaubt oder das gemacht, einfach, also darauf hingestrebt. Ich habe dann einfach mich war immer bereit, mich weiterzuentwickeln und neue Skills auch dazu zu lernen und zu gucken, was macht mir als nächstes vielleicht Spaß und bin dann einfach vorangegangen. Das Schreiben ist immer so ein bisschen die Komponente gewesen oder die Konstante, das ist richtig. Ich habe meine ersten Kurzgeschichten habe ich schon in der Grundschule geschrieben und meinen ersten Roman dann mit 12 tatsächlich. Das war schon immer so ein Drang von mir und ich werde schon mal irgendwann noch so ein bisschen Fiktion veröffentlichen. Da habe ich schon noch Lust drauf. Aber
ja, wie sieht's so aus mit Fantasy oder sowas in der Richtung?
Ja, was ursprünglich, ne? Ich habe sehr viel Fantasy gelesen, bin dann eher so zu Science Fiction übergeschwungen und bin eigentlich eher so bei dystopischen Romanen hängen geblieben. Also das, ja, bin lese eigentlich fast nur Dystopien.
Ja, die Frage ist dann ja doch eigentlich auch immer wieder, wie stellst du dir denn eigentlich so mein Leben vor? Also wie war's, wie stellst du dir meine Jugend vor, beziehungsweise das, was mich so ja angetrieben hat damals. Ja, mal gucken, ob du richtig liegst.
Aber du hast einfach viel gelesen
von mir. Nee, eher nicht. Also ich habe eher weniger gelesen. Ich habe Pfadfinder gemacht, also ich habe Jugendarbeit gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin viel verreist. Ich habe viele Dinge einfach auch auf mich zukommen lassen. Ich habe als DJ gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, Bücher verkauft. Aber so das mit dem Lesen, das kam dann so, ja, das war schon immer vorhanden, aber meine Ex-Freundinnen sind dann nicht ganz unschuldig dran an dem, was ich so jetzt mache und wie ich das mache. Das ist immer so ein bisschen aus der, ja, es ist einfach so passiert. Also weil ich habe Leidenschaft, Bücher, Musik, also das. Und dementsprechend.
Genau das ist es. Und ich finde, man hat auch immer so eine verzerrte Wahrnehmung, wenn man auf das Leben von irgendwelchen großen Leuten blickt. Also ich mag auch sehr gerne Biografien. Ich lese sehr gerne Biografien tatsächlich auch. Und habe jetzt mich gerade wieder viel mit Bismarck beschäftigt beispielsweise. Super interessant. Auch viel vielschichtiger, als man so gemeinhin denkt. Und auch sehr viel gebrochener in sich als Person. Sehr viel problembehafteter innerlich auch. Und man denkt ja von Weitem, ja gut, das war eine Stringenz, die haben alle einen Plan, sind da durchmarschiert und haben das durchgezogen. Aber am Ende, selbst bei Bismarck war es so, es war immer wieder ein Agieren in der Lage. Man reagiert auf das, was einem zugespielt wird vom Leben, von der Zeit, in der man sich befindet. Und dann agiert man einfach entsprechend. Und beispielsweise Bismarck, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, so ein bisschen im Stoff bin, der war eine ganze Weile in seiner Jugendzeit, ist der tolle Junker genannt worden, ne? Weil, also nicht toll im Sinne von großartig, sondern verrückt, ne? Weil er einfach so planlos war, gesoffen hat und rumgefressen hat. Das hat er die ganze Zeit, sein ganzes Leben getan, aber der hat sich angezogen wie so ein Husar und ist durch die haben eine Suffreise durch die Wirtshäuser der deutschen Lande unternommen. Also es war ein richtiger tu nicht gut, der auch Ewigkeiten seinen Platz nicht gefunden hat im Leben und irgendeinen Plan hatte und dann irgendwann ist es einfach so in den Platz gefallen und dann kam das nächste dazu und das nächste und es sind immer so ganz kleine Schritte und Steps und man weiß eigentlich nie, wo kommt man 5 Schritte weiter eigentlich dabei raus. Ne? Also vielleicht machst du jetzt gerade die Interviews und irgendwann hast du beispielsweise eine Sendung im Hessischen Rundfunk über Reisen. So. So. Weiß man ja nicht. So.
Ja, natürlich kann das vielleicht mal so sein, dass ich vielleicht mal beim Hessischen Rundfunk anfange. Aber was ist denn das Wichtige für dich persönlich in deiner täglichen Arbeit und was dich immer wieder antreibt, beziehungsweise was wichtig ist für dich für deine persönliche Veränderung?
Ja, beziehungsweise das Wichtige, glaube ich, ist, also geht mir zumindest so, ich will verstehen, vor allen Dingen die Leute verstehen, bei denen ich auf dem ersten Gedanken her nicht nachvollziehen kann, wie die zu ihrer Weltsicht kommen. Ich möchte verstehen, wie es dazu kommt. Und oftmals findet man wenn wir jetzt beispielsweise über politischen Extremismus oder so sprechen, man findet oftmals eine Kränkung, ein Missstand, eine Angst, etwas, das in Missverhältnis gekommen ist, das dann zu einer Verhärtung einer Perspektive oder eines Lebensentwurfs geführt hat. Und im Grunde, ne, niemand wird böse geboren, aber wir unterstellen das sehr vielen Leuten irgendwie.
Ja, aber niemand wird böse geboren. Ich kenne kein böses Baby. Also das schreit halt, ja, weil es Hunger hat, weil es langweilig ist, weil es irgendwas gerade ist, weil die Windel voll ist oder weil halt gerade die Sonne einem entgegenscheint. Aber prinzipiell ist ein Baby doch nicht böse. Kein Mensch ist böse geboren, sondern es ist im Endeffekt immer so ein bisschen etwas, was unser Umfeld mit uns beschreibt oder das nicht vorhandene Umfeld. Also wenn man natürlich immer nur einsam ist und alleine ist, dann ist man für Extremismus eher anfällig, weil man halt einfach niemanden hat, mit dem man sich richtig mal eine Runde austauschen kann.
Einsamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, da hast du komplett recht. Da gibt es auch Studien diesbezüglich, dass das wie so eine Pipeline zu extremen Perspektiven auch wirkt, ja, das stimmt.
Ich arbeite ja in einem Verein, der sich darum bemüht, andere ärmere Menschen oder einsame Menschen wieder in Kultur mehr oder weniger zu bringen. Und da ist es dann halt manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn die Leute dann das erste Mal wieder in ein Konzert gehen, zu einer Sportveranstaltung gehen oder zu einer Lesung oder ins Theater, ins Konzert, also vollkommen egal, was sie machen, aber wenn sie wieder mit Menschen unterwegs sind, dann ist es auf einmal so, dass sie wieder aufblühen, dass sie auf einmal wieder mehr lachen, dass sie einfach mehr machen, mehr aus sich raus, mehr reden, mehr. Es geht ihnen gesundheitlich besser und.
Wir sind soziale Wesen, ne? Also wenn uns diese soziale Seite, also ne, klar gibt's Leute, die kommen mit mehr Menschenmassen nicht klar oder die brauchen das entsprechend dosiert, ja. Aber die wenigsten Leute sagen, ich will nur für mich allein sein. So, es braucht immer irgendwie, und wenn es der eine Typ ist, der genauso eine Weltsicht hat, mit dem man sich einmal die Woche zum Kartenspielen trifft oder sowas, ne? Es braucht trotzdem diesen Austausch und diese Verbindung nach außen, aus der eigenen Höhle. Ansonsten ist es, als ob ein Teil von einem verkümmert.
Ich zum Beispiel bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Aber wenn es dann zum Beispiel über Social Media, das ist zum Beispiel auch vollkommen für, es ist nicht so eine Kommunikation, wie ich sie als Mensch oder für mich persönlich brauche. Also nicht, dass ich das gänzlich scheiße finde, aber Leute, die dann immer nur auf, ja, ich habe so und so viel Follower oder das und das und das ist bei mir so toll, abzielen, die sind mir teilweise ein bisschen zu suspekt.
Also das ist etwas, was mir immer keiner glaubt, wenn ich das sage, aber ich würde Social Media nicht nutzen, wenn das nicht mein Job wäre. Also ich habe mich damals auf Facebook nur angemeldet wegen YouTube und diesem ganzen Internetgedöns. Ich hatte nie, also ich, es bereitet mir auch keine Freude, das ganze Zeug.
Das ist halt teilweise auch so aggressiv, das ist so aggro, das ist so, boah, das ist ganz, ganz schwierig für mich persönlich.
Na und so unecht. Ist alles so unecht. So, das kann ja echte menschliche Emotionen nicht abbilden. Und vor allem, wenn man ein bisschen empathisch ist und echte menschliche Emotionen so ein bisschen lesen kann, dann sieht man ja auch, wie unecht die Leute unterwegs sind, um sich darzustellen auf Social Media. Und das ist so, ach, das ist so strange. Ja.
Was sind denn jetzt so deine nächsten, ja, der Sachen, die du demnächst vorhast, außerhalb von Social Media? Erzähl doch mal ein bisschen was. Was passiert?
Also die allernächste Zukunft sind die Lesungen, die jetzt anstehen.
Ja, morgen in Halle, oder? Wie war das?
Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist meine erste Lesung ever, weil durch Corona gab es nämlich für mein erstes Buch keine Lesung. So, und ich habe keine Ahnung, wie das so wird, so, ne? Also es ist auch ein ganz neues Gefühl für mich, dass ich sozusagen nicht der Interviewer bin, sondern der Interviewte, auch jetzt in solchen Situationen, und dass ich was zu präsentieren habe. Ich habe ja viele Jahre quasi Musikjournalismus gemacht und habe dann halt mit Musikern über deren Musik gesprochen oder mit Festivalveranstaltern über ihr Festival und so. Aber dass ich selbst mal irgendwie was rausbringe und Leute dazu Gedanken haben, jetzt im Sinne, nicht Video, sondern im Sinne von so einem Buch, was ja irgendwie nochmal was ganz anderes ist, das ist schon ein seltsames Gefühl und ich habe ein bisschen Muffensausen vor morgen. Naja, weil man die, und ne, also man kriegt die Reaktion direkt frei Haus geliefert und das ist was ganz anderes als YouTube-Videos aufzunehmen, wo man ja eigentlich nur mit sich selbst spricht.
Ja, aber ich finde, Alexander, dass du eine gewisse Ausstrahlung hast. Also du kannst das schon richtig gut rüberbringen. Du hast eine gute Stimme, du hast was zu sagen und du hast einfach eine gute Mimik, du bist einfach so, wie du bist, ein guter Mensch. Und der so etwas wirklich sehr, sehr gut rüberbringen kann.
Danke auf jeden Fall für die Lobhudelei. Ja. Ja, also es geht ja eher um in der Situation dann auch locker flockig zu bleiben und die Interaktion mit dem Publikum und so. Ich muss alles einmal gemacht haben und dann ist alles entspannt, aber beim ersten Mal bin ich dann immer noch, da habe ich dann schwitzige Hände und muss dann erstmal mich in die Situation besetzen.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel wie ich, also ich war früher als Disc-Jockey unterwegs, ich habe große Stadien oder Hallen mitbeschallt und da braucht man.
Nö, auch ein 1000 Sasa, ich mag das schon.
So ein gewisses Maß an Adrenalin, an Nervosität, wenn ich nervös war, wenn ich eine gewisse Grundnervosität, wie auch jetzt hier bei dem Interview habe, dann kann ich eine bessere Leistung abbringen. Ich bin nie mit mir zufrieden. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht sein. Aber wenn du so eine gewisse Grundnervosität hast und nicht alles normal ansiehst, dann wirst du eine bessere Leistung einfach abrufen. Und ich glaube wirklich sehr, dass du das kannst. Und das ist keine Lobhudelei oder sonst irgendwas, sondern das sind meine Fakten.
Ich glaube, so ein bisschen Adrenalin brauchst du aber auch. Also so ein bisschen diese Nervosität braucht's, glaube ich, damit deine Sinne einfach geschärft werden und du Energie hast dann in dem Moment, wenn du sie brauchst, glaube ich.
Ja, aber wenn du jetzt das immer wieder machst oder so, dann ist es irgendwann, ja, wenn bei dir die Videos zum Beispiel, die sind für dich Normalität. Das ist halt einfach so. Das ist halt das, was du immer machst. Und das ist halt das Normale.
Ja, alles wird irgendwann zur Normalität, ne? Das ist halt, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich kann dir sogar konkret sagen, was mein Problem ist, oder also nicht mein Problem, aber weswegen ich so ein bisschen Bammel habe. Lach mich nicht aus, weil es macht eigentlich keinen Sinn, aber ich stehe einfach nicht gerne im Mittelpunkt.
Ich verstehe dich zu 100%.
Das, ne, also das für einen Influencer klingt das total weird, weil logischerweise stehe ich ja irgendwie im Mittelpunkt, weil ich mache ja ein Video so, aber dann in einer Live-Situation im Mittelpunkt stehen, das ist was anderes und das finde ich irgendwie sehr unangenehm, weil dann alle auf mich gucken und dann irgendwas erwarten und ich bin jetzt nicht entertaining in dem Sinne, ne, dass ich jetzt hier irgendwie mit Witzen um mich werfe.
Witze alleine bringen es nicht. Es muss einfach authentisch sein. Das musst du sein. Und das ist das, was man ja bei einer Lesung viel häufiger einfach merkt und dementsprechend bleibst du, wie du bist.
Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr viel netter in echt als im Internet. Das habe ich jetzt schon öfter mal gehört, dass die Leute immer glauben, ich bin total ernst und sonst wie. Also das bin ich eigentlich gar nicht. Aber bei den Themen, die ich da behandle, da muss man halt ernst sein. So, die sind ja ernst. Hilft ja nichts.
Ja, aber das ist ja, das sind ja auch immer ernste Themen, genauso wie in dem Buch. Und je mehr du dieses Buch liest, je genauer, wenn du jede Seite liest, dann verstehst du auch das, was du sagen willst. Dann versteht man, was du sagen willst.
Jawohl. Sehr gut, sehr richtig. Das ist ein gutes Statement, das sollte jetzt in jeder Zeitung abgedruckt werden. Jede einzelne Seite, sonst, genau.
Es sind einfach die Bücher oder die Gedanken, die man einfach von dir so akzeptiert und die einfach so, wie sie rüberkommen, positiv sind. Im Endeffekt positiv, wenn man sie auf sich wirken lässt. Man muss dieses Buch auf sich wirken lassen, genauso wie man deine Videos auf sich wirken lassen muss und darüber einfach mal 5 Minuten nachdenken sollte.
Dankeschön. Das klang nach einem fantastischen Schlusswort.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlunch.eu. Euer